Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und das ist Folge 2 unserer Serie zur Eurobike 2026. Heute geht es um Getriebe am Fahrrad. Nicht in der Nabe, sondern zentral im Rahmen. Pinion baut solche Zentralgetriebe. Seit ein paar Jahren auch kombiniert mit einem E-Motor. Dirk Menze, Head of Marketing bei Pinion, erklärt, was dahinter steckt und was sich gerade im Unternehmen verändert. Mit dabei ist wie immer mein Co-Host Thomas Geißler. Willkommen zusammen.
Hallo.
Hallo, Hans.
Thomas, starte doch mal in unseren Podcast.
Ja, wir haben ja jetzt die Eurobike vor der Tür. Und da sind wir jetzt gerade auf der Suche nach spannenden Themen, die man schon im Vorfeld so ein bisschen anteasern kann und über die man sprechen kann. Pinion ist ja ein Aussteller auf der Eurobike dieses Jahr. Da würde ich jetzt Dirk einfach mal kurz bitten, Pinion mal vorzustellen für die Leute, die es noch nicht kennen, in wenigen Sätzen, was ihr herstellt. Und dann steigen wir weiter in die nächsten Fragen ein.
Also, hallo Hans und hallo Thomas. Genau, mein Name ist Dirk Menze. Ihr habt mich wunderbar vorgestellt, alles richtig. Neuheiten gibt es auf der Eurobike sicherlich auch dieses Jahr wieder zuhauf. Ich freue mich auch drauf, da nochmal das Stimmungsbild zu sehen, die Eurobike nochmal dieses Jahr zu erleben. Auf jeden Fall sind wir wieder gerne mit dabei. Die Pinion GmbH zeichnet sich dadurch aus, dass wir es eigentlich seit 2008 ein Stück weit den Fahrradmarkt ein bisschen umgekrempelt haben, dadurch, dass wir Zentralgetriebeschaltungen am Fahrrad etabliert haben. Also für diejenigen, die uns noch nicht so gut kennen, wir schalten jetzt nicht mehr am Hinterrad die Gänge, sondern mit Pinion schaltet man zentral zwischen den Beinen unten an den Tretkurbeln die Gänge. Das ist eine Zentralgetriebetechnik, die basiert auf Automobilgetriebetechnik, ist somit also schon ein paar Jährchen etabliert in der Industrie. Und wir bringen diese ganze Automobiltechnik und tatsächlich auch einige Standards aus der Automobilindustrie in die Fahrradindustrie, weil wir sagen, Fahrräder sind Fahrzeuge und keine Spielzeuge und die sollen genauso ernst genommen werden im modalen Mix wie alle anderen Fahrzeuge auch. Und dazu beitragen wollen wir, indem wir das Fahrrad halt weniger zu einem, sage ich mal, Konglomerat von einzelnen Komponenten machen und eher zu einem guten Gesamtbild, was halt für den Konsumenten einfach zu benutzen ist und keinerlei oder größere Servicearbeiten erfordert oder Verschleiß oder so etwas. Und damit sind wir sehr erfolgreich, seit 2012 dann am Markt unterwegs, 4 Jahre Entwicklungszeit ging voraus und haben mehrere Dutzend, wahrscheinlich so an die 100 Hersteller im Onboarding, sind eigentlich vor allen Dingen europaweit unterwegs, beliefern wie gesagt ungefähr 100 Marken und seit 2023, wie ihr wisst, haben wir das Ganze noch mit einem E-Motor kombiniert. Und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, das ist unsere Motorgetriebeeinheit, die haben wir 2023 vorgestellt, ist ziemlich durch die Decke gegangen auch, weil wir auch da das zusammengezählt haben, was offensichtlich zusammengehört, nämlich Motor und Getriebe in einer Einheit.
Genau, du hast ja schon gesagt, die Produkte sind etabliert am Markt, werden gut angenommen. Bei euch gibt es ja auch so Neuheiten eher im Hintergrund jetzt. Also es hat sich ja viel getan in der Firma, es gab da viele Zusammenschlüsse oder kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, was da so passiert ist?
Genau, ich glaube auch für das Fachpublikum ist da eine wirkliche Besonderheit dieses Jahr auf der Eurobike, dass sich Pinion im Schulterschluss mit der Marke Fit präsentiert und das unter dem Dach, also der Schirmherrschaft der RBT. Und RBT steht für Rotax Bike Technology. Rotax Bike Technology ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, halt eine offene Systemarchitektur für E-Bikes an den Markt zu bringen. Und wie gesagt, da auf die Systemarchitektur und die Systemlösung der Marke Fit baut, in Kombination mit Pinion als starken Antriebshersteller. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir jetzt aus einem Guss agieren. Das heißt, diese Rotax Bike Technology, RBT abgekürzt, gehört zum großen Konzern, den Pinion schon sehr lange angehört. Das ist die Bombardier Recreational Products. Das ist ein größerer Konzern für verschiedene motorisierte Freizeitfahrzeuge, so nenne ich es jetzt mal im ersten Moment, sitzt in Kanada. Und zu der gehört auch tatsächlich das Unternehmen Rotax. Und das ist ein sehr etablierter Hersteller für Motoren und mechanische Antriebslösungen, aber auch elektrische Antriebslösungen für verschiedenste Fahrzeuge. Und dadurch, dass wir da jetzt zugehören und dadurch, dass wir so viel Kraft zusammenbündeln, ist das schon eine Neuerung, dass wir jetzt aus einem Guss, also als Mission One unterwegs sind und auf der Eurobike halt auch das nochmal richtig spürbar wird mit einigen tollen Infos dazu. Genau.
Sind wir gespannt.
Das heißt, unabhängig von, also jetzt kennen ja viele die aktuelle Lage in der Fahrradindustrie, wo es viele Insolvenzen gibt oder Unternehmen geschlossen werden. Da seid ihr jetzt quasi mit in einem starken Verbund auch vertreten.
Ja, oder? Wir gehen eigentlich den anderen Weg. Also zumindest schlagen wir den ganz anderen Weg ein. Also wir sehen, dass jetzt immer mehr Unternehmen tatsächlich in sehr herausfordernde Situationen kommen. Bis dahin, dass du ja auch erwähnt hast, dass es einige gibt, die jetzt leider nicht durchgehalten haben und ihren Dienst aufgeben mussten. Und wir machen das Gegenteil. Genau, wir schließen uns zusammen, wir bündeln die Energien. Das ist also auch unser Anspruch, dass wir die Kräfte der beiden Unternehmen unter dem Dach von RBT bündeln und eben halt auch da Bombardier im Rücken haben und die Rotax im Rücken haben. Und das sind schon starke Partner und eine eindeutige Entscheidung, dass wir diesen Weg da zusammengehen. Insofern ja, also ich glaube in eine ganz andere Richtung als viele andere im Moment gerade das wahrnehmen.
Und was kann man dann eigentlich von euch in nächster Zeit erwarten, wenn ihr jetzt da die Kräfte auch bündelt? Weil es ist ja bislang auch so, dass wenn man vom Pinion spricht und vom Fit spricht, weil es ja immer ein Hightech-Produkt, das immer in hochwertigen Rädern verbaut wird. Gibt es dann auch so Bestrebungen, das auch mehr in die Masse noch weiterzubringen? Also gibt's da Ideen, Ansätze, wie man das dann auch den Leuten mehr zur Verfügung stellen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja heute schon intensiv mit unseren Bestandskunden daran, also der ZTG-Gruppe, die auch Marken führen, die halt in der Breite sehr verbreitet sind. Also im wahrsten Sinne, das ist dann zum Beispiel Kettler oder Pegasus oder halt auch Guderite auf der anderen Seite. Also wir haben schon viele Partner, die halt schon in die Masse gehen und auch eine große Bekanntheit haben. Aber du hast recht, wir haben eine gewisse Premium-Nische erlangt, weil wir einfach so eine Hochtechnologie ins Fahrrad bringen, anstatt dass wir eine Stirnradgetriebe-Technik mit einem potenten Mittelmotor kombinieren, sind wir erstens einzigartig und von der Art und Weise her sehr, sehr hochwertig unterwegs. Dadurch zum Beispiel nur alle 10.000 Kilometer einen Wartungsintervall und sind ansonsten halt auch absolut sorglos unterwegs. Das bedeutet, da ist schon ein bisschen Preis drin und das bewegt sich dann halt auch, dass wir zum Beispiel Kunden wie jetzt Riese und Müller, die wahnsinnig hochwertige Räder bauen, das ist natürlich total matched und die ihr Portfolio auch immer weiter aus. Long story short ist, dass wir natürlich Bestrebungen haben, das noch weiter in die Masse zu bringen. Wir haben auch Ideen, wie wir das tun, in dem Schulterschluss jetzt auch in der Kombination. Dazu ist es vielleicht an dieser Eurobike noch ein Stück weit zu früh. Wir haben das in Vorbereitung jetzt auch gerade auf Kundenebene, aber public und halt auch für zum Beispiel den Handel etc. ist das auf dieser Eurobike noch nicht das große Thema. Hier ist es eher das Thema, dass wir dieses Jahr zeigen, dass wir durch den Schulterschluss zum Beispiel in der Serviceorganisation, in der Struktur, wie wir Prozesse bündeln, aber auch wie wir dann halt sukzessive, wie eben gesagt, mit Kunden auch andere Preispunkte anzielen können. Das wird alles jetzt spürbar werden und für den Handel, wie gesagt, eher auf der Service-Einheit.
Genau. Thomas, wo du schon auf den Massenmarkt angesprochen hast, würde ich da gleich mit weitermachen. Das habe ich nämlich, also haben viele Leute in Deutschland oder Europa wahrscheinlich gar nicht im Blick, aber ihr seid ja in den USA mit einem Hersteller vertreten, der, soweit ich weiß, einer der größten, wenn nicht der größte E-Bike-Hersteller da ist, der USA ist, und zwar Lectric.
Ja. Genau, du sprichst Lectric an, ja, genau.
Und da gibt es ein Rad, das kostet aktuell 1.900 Dollar. Und das ist so eine Art
Kompaktbike. Ist das
so ein Kompaktrad, ja, richtig. Und das hat, und das ist eine interessante Sache, das hat nämlich das Getriebe von Pinion kombiniert mit einem Heckmotor. Ist das eine einmalige Sache oder gibt es das häufiger? Und ist das vielleicht schon auch ein Ausblick auf Möglichkeiten für eher den Massenmarkt?
Also sicherlich zeigt, dass es ein Beispiel ist. Du hast recht, wir sind in Amerika tatsächlich nicht nur mit einer Marke sehr aktiv, sondern mit sehr vielen. Aber man muss dazu sagen, immer auf der Getriebevariantenseite. Das heißt also, da wo diese Motor-Getriebeeinheit auftritt, da wo wir Motor mit Getriebe kombinieren, sind wir in Europa unterwegs. Da haben wir kein Geschäftsmodell für die USA. Aber du hast recht, wir haben in den USA sehr erfolgreiche Projekte, unter anderem mit Lectric, aber auch mit Priority, mit Carver Cycles, mit Viral, mit verschiedenen anderen, gerade auch aus dem Radreisesegment oder aus dem Mountainbike-Segment sind wir da mit vielen Partnern unterwegs. Und Lectric ist jetzt ein Beispiel, wo wir halt auch zeigen, dass unsere Getriebeplattform sehr, sehr gut mit Heckmotorsystemen funktioniert. Auch hier bieteten wir aus unserem eigenen Hause Systeme an. Auf der europäischen Ebene arbeiten wir zum Beispiel mit der Schweizer Marke Opium sehr stark zusammen, aber halt auch mit Stromer und anderen. Wir arbeiten mit dem Mahle-System als Heckmotorsystem zusammen. Und insofern sehen wir da schon halt einfach auch die Differenzierung, die wir dem Kunden am Ende bieten, also nicht nur dem Endkunden, sondern auch dem OEM, dass unsere Lösung hier sehr, sehr breit gefächert einsetzen können. Und da ist dann auch so, wie Thomas eben meinte, natürlich auch die Verbreitung dann möglicher, weil wir da dann halt einfach auch mit anderen Konstellationen nochmal andere Preispunkte erzeugen. Und ja, wir haben vor allen Dingen in Nordamerika auch noch eine ganz andere ein anderes E-Bike-Verständnis, als wir das mittlerweile hier in Deutschland und Mitteleuropa entwickelt haben. Und somit ist es halt noch nicht so als auch teilweise Prestigeprodukt oder auch Autoersatz zu sehen, wie das hier in Deutschland Benelux der Fall ist, sondern das ist in Amerika einfach auch nur dann wirklich erfolgreich, wenn es halt einfach auch keine zu große Hürde ist in der Anschaffung, also die Preise gering sind. Mhm. Und man es auch einfach dann wirklich einfach als Spaß einsetzen kann, um halt irgendwie durch die Stadt zu fahren und Familie zu machen. Wir sehen dann einen leichten Switch auch, dass da sich die Einstellung zum E-Bike und zur E-Mobilität natürlich auch mit verändert. Aber wir sehen unseren Hauptmarkt nach wie vor hier in Europa.
Ein Punkt bei dieser Hürde, das ist ja nicht nur der Preis, sondern es ist auch die Bedienung. Und da habt ihr ja jetzt seit einem Jahr ungefähr auch, glaube ich, ist auch Automatik in allen, in allen Varianten verfügbar.
Ja, genau. Ja, richtig. Ja,
und
genau.
Das ist möglicherweise auch eine Sache, die in einem Markt wie den USA, wo das quasi so als Casual-Fahrzeug dann benutzt wird, sicher sehr wichtig.
Ja. Genau, absolut. Also auch da war das mit ein Aspekt, der enorm wichtig war, dass wir verschiedene Automatik-Modi bieten. Bei der Getriebevariante mit unserer Smart Shift Ansteuerung ist es so, dass wir das seit Anfang dieses Jahres anbieten. Das heißt also in Kombination mit E-Bike-Antrieben ist es bei Getriebelösungen, singulären Getriebelösungen der Fall, dass wir jetzt auch automatisch schalten können. Bei der MGU, also da, wo Motor und Getriebe kombiniert sind, da ist es so, dass wir schon seit über 2 Jahren vollautomatisches Schalten im Feld etabliert haben und die Kunden das enorm gut annehmen. Also dieser, wie man so schön sagt, Ease of Use, dieses Einfache in der Bedienung, dieser einfach nur Rückenwind spüren und Gas geben, sich auf die Fahrt konzentrieren und nicht auf das Schalten und was der Motor und die Schaltung tut, das spielt unheimlich vielen Kunden in die Karten, die ihre Bikes nutzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Performance-Kunden, Bikes auch jetzt bei Highbike, bei Mustache, bei Simplon, bei Nikolai und vielen, vielen weiteren, die halt wirklich hochpotente E-MTBs bauen. Und da ist das eigene Schalten, wie im Rallye-Sport, sage ich mal, auch noch enorm wichtig. Und das können wir halt auch leisten, weil wir elektrisch schalten, weil wir blitzschnell schalten, weil wir verlässlich schalten. Und das ist halt auch für den Kunden ein Hochgenuss, in jeder Situation schalten zu können. Und anders als bei Kettenschaltung, wo ich, denke ich, immer eher ein bisschen eingeschränkt bin.
Ich muss jetzt auch noch ein Name-Dropping machen. Ich war jetzt ein Easy Cargo Bike mit Pinion MGU und Automatikschaltung seit 1,5 Wochen und macht richtig Spaß.
Ach, das ist ja noch kurz. Ah, das freut mich. Schön.
Ist richtig schön.
Ja, tatsächlich, ich pendel auch so einen Teil. Ich habe so ein Highspeed-Rad von Ries und Müller hier aus unserem Testpool und pendel damit täglich so 20, 30 Kilometer die beiden Wege. Und das ist enorm. Also was in mir auslöst, einfach darüber nicht mehr nachdenken zu können, stets diese Leistung zu haben, immer in der richtigen Trittfrequenz zu sein und sich auch auf das Ding verlassen zu können und wirklich, ich stelle es in die Parkgarage, ich hole es da wieder raus, bei jedem Wetter, ich bin den ganzen Winter durchgefahren, ich habe das nicht einmal wirklich pflegen müssen. Mhm. Also zu meiner Schande muss ich gestehen. Und das ist für mich wirklich dann diese No-Brainer auch, so, um das mal so schön wieder Englisch zu sagen.
Schön, das ist doch ein anderer Punkt, wie wir gerade über die USA auch gesprochen haben und da das gerade das E-Bike, der E-Bike-Boom ist ja auch viel geprägt von Tuning, so wie ich das auch aus vielen Berichten gelesen habe oder auch vor Ort, dass da auch viel getunt wird, viel an der Leistung geändert wird. Und das ist ja auch gerade ein Thema, das in Europa oder auch in Deutschland viel beschäftigt wird. Es gibt jetzt einen chinesischen Hersteller, der stark in den Markt drängt, der mit 1500 Watt Motoren wirbt. Und es gibt dann auch die Gegenbewegung beim Zweirad-Industrieverband, die das Ganze regulieren wollen. Wie siehst du das? Wie seht ihr das in Zukunft? Macht es Sinn, so eine Regulierung oder immer mehr, immer weiter, immer mehr Power und mal schauen, was passiert? Also was ist der sinnvolle Weg aus deiner Sicht?
Ach ja, das ist ein sehr breites Thema. Da könnte man sich sicherlich den ganzen Abend mit unterhalten, ohne wirklich einen kompletten Konsens erreichen zu müssen. Also es ist auch schon auch so, dass ich da auch andere Meinungen zulasse. Ich sehe das halt so, dass wir in Mitteleuropa uns einfach darauf verständigt haben, dass diese Fahrräder 25 km/h fahren, vielleicht mit ein bisschen Toleranz 27 km/h und dass dann das aber auch Ende ist. Und da muss man sich, finde ich, schon die Frage stellen, wie viel Leistung braucht man im Alltag, um diese 25 km/h wirklich auszureizen? Also da ist schon oftmals das von vor einem Jahr bestehende Leistungsspektrum, das große Player wie Shimano, Bosch, um sie alle zu nennen, halt schon auch mal gesetzt haben, schon gut. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt Bestrebungen sehen, auch aus Asien, die in vielerlei Punkten einfach auch das verstanden haben, dass man jetzt nicht einfach mit so einem ich mach's auch mal gleich Produkt kommen, also wie man so schön sagt, MeToo-Produkt, sondern dass sie einfach Unterschiede setzen müssen und auch provozieren müssen und vielleicht auch eigentlich ein Stück weit eher den rebellischen Ansatz fahren. Die Regulierung in Europa ist, finde ich, auch nicht unwichtig und auch gut, eben einfach aus Sicherheitsgründen. Wir erleben das auch tatsächlich, dass auch jetzt viele, die halt solche Motoren ausprobieren, auch von deutschen Herstellern, die immer mehr Leistung in ihre Systeme bereitstellen, dass die überfordert sind. Also ohne Witz, wir haben tatsächlich von Händlern ganz klar die Rückmeldung bekommen, ja, es ist wichtig in der Verkaufsargumentation, dass man da nicht ins Hintertreffen gerät, aber wir haben genug Kunden, die überfordert sind und auch tatsächlich Unfälle bauen, aufgrund dessen, dass jetzt nicht mehr besser ist. Und ja, ich glaube, da sind wir so langsam irgendwo erreicht. Ich mag mich in 2 Jahren geirrt haben heute, dass das immer noch nicht reicht. Aber wir sehen es ja auch in der Akkugrößendiskussion. Da geht es nicht mehr darum, jetzt auch noch 1000 und 1500 Wattstunden zu haben. Das hatten wir alle schon vor 2 Jahren, wo wir glaubten, wir brauchten riesige Akkus. Wir brauchen eigentlich andere Technologien und eine andere Nutzbarkeit von Energie. Und ich glaube, dass das hier auch der Fall ist, dass wir jetzt gerade übers Ziel hinausschießen und dass sich das so ein bisschen wieder einfangen wird. Also allein schon von der Industrie her und von dem Markt und vom Kunden her, der das auch jetzt gerade hypt und dann auch wieder bisschen runterfährt das Ganze. Und gleichzeitig, ja, ist es wichtig, sich da auch für eine, sag mal, sinnvolle Regulatorik einzusetzen. Da sind wir nicht dagegen. Eben auch, um Radfahren und den Zugang zu Fahrrädern niederschwellig zu halten. Das heißt, ich persönlich möchte nicht jedes Fahrrad, was ich in der Garage habe, das sind einige, immer mit einem Nummernschild versehen zu müssen oder mit Versicherungskennzeichen und so weiter. Und das, ja, das ist immer so diese, ne, dann mit Drohnen immer alle, oh, wir fahren dann alle Motorrad und so. Und wenn man jetzt nicht aufhört, das weiß ich alles nicht so genau. Ich koche es ehrlich gesagt nicht so hoch. Ich sehe jetzt, also da bin ich schon, wir alle vielleicht lange genug in der Branche, als dass wir sehen, dass die Fahrradindustrie maximal digital unterwegs ist. Und ich erlebe das jetzt eher noch, dass das jetzt mit den Leistungswerten eher ein Ausschlag nach oben ist, der sich auch wieder reguliert, tatsächlich, ein Stück weit von selbst. Das heißt, meine persönliche Meinung vielleicht auch.
Ja. Aber das kann ja durchaus sein, weil du sagst, das ist tatsächlich, also wenn du neu in den Markt gehst, dass du halt ein herausstechendes Merkmal hervorhebst, genau. Dann, ne?
Ja. Du hast ein Leistungsversprechen und ich meine, dafür sind die Chinesen ja auch bekannt, dass sie das auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ja wirklich, die Analogie ist ja auch da im Autosegment, ist ja auch zu spüren. Auch da sind Player drin, die halt auch über den Preispunkt und über Technologie halt zeigen, was sie können. KW und PS-Zahlen überbieten sich, also 1000 PS ist heute keine Seltenheit mehr bei chinesischen Sportwagen. Und insofern wundert mich das auch ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt hier Ähnliches erleben.
Wobei ich glaube, dass das nur in bestimmten Bereichen ist. Ich meine, ich habe persönlich schon länger kein Auto mehr gekauft, aber ich weiß gar nicht, meistens haben sie ja genug und das wird gerade bei Elektroautos so sein. Und ihr habt ja jetzt zum Beispiel als hervorstechende Eigenschaft eben diese Kombination und diese einfache Bedienbarkeit und Wartungsarmut. Und
ich bin da ein bisschen geübt.
Da ist es schon so, dass da ist natürlich vielleicht auch am Händler dann den Menschen das zu erklären, worauf es eigentlich ankommt. Oder manche wissen es vielleicht auch selbst, was ihnen wichtig ist.
Genau, also das ist so, dass wir da natürlich auch auf die Erfahrung setzen, die schon viele E-Biker in Europa bereits gemacht haben, dass mehr nicht immer besser ist, also und dass halt auch immer 2 Partner dazu gehören, einen guten, sauberen Antriebsstrang zu bieten. Und das ist nicht nur der Motor, sondern es ist auch die Schaltung, die man unweigerlich braucht. Und wenn die einfach durch noch stärkere Motoren immer weiter in Mitleidenschaft gezogen wird, dann ist das eher ein gegenteiliger Effekt, der für, sage ich mal, ein zufriedenstellendes Kundenerlebnis auch auf mittlere Sicht irgendwie einzahlt. Und insofern sind wir da ein Stück weit tiefenentspannt, weil wir halt sehen, dass die Kunden zwar vordergründig sich freuen, wenn es alles schön spritzig funktioniert, bis 25, ja, und dann aber auch auf lange Sicht einfach gut funktioniert. Und das ist Fakt, dass das bei den ganz, ganz starken Motoren, die einfach das Schaltungssystem nicht betrachten können, weil es nun mal nicht ihr Habitat ist, dass da, wie gesagt, die Fahrfreude drunter leidet, wenn ich sehr hohe Folgekosten habe über Verschleißteile, wenn ich sehr oft schlechte Funktionen habe in meinen Komponenten. Also im Automobil wird es einfach nicht greifen, dass man sagt, ich habe 1000 PS, aber eine Bremsanlage für einen VW Käfer von 1960, wenn das so wäre, oder was weiß ich, einen Tank mit, oder einen Akku mit. Also ich weiß nicht, wie man jetzt den Vergleich setzen will, aber da würde man es einfach offensichtlich sehen. Und hier ist halt die Offensichtlichkeit nicht so gegeben. Und wir zählen halt darauf, dass die Kunden halt, sage ich mal, mündige Kunden sind mit Weitblick und einem gewissen technischer Affinität und erkennen, dass hier der Vorteil darin liegt, nicht vielleicht den die letzte oder irgendwie das Stechen, um die höchsten Newtonmeter zu gewinnen, sondern halt einen potenten Antrieb zu haben, wo der gesamte Antriebsstrang sauber ohne Wartung funktioniert.
Genau. Mhm. Dirk, mit Blick auf die Zeit würde ich dir noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, Produktionsstandort Deutschland ist für euch ja auch ein wichtiges Thema.
Oh ja, genau.
Bleibt es dabei? Also wie könnt ihr an dem Produktionsstandort Deutschland überhaupt noch festhalten? Jetzt, wenn man auch sieht, die immer mehr chinesische Hersteller kommen oder Preispunkte gehen nach unten. Also wie schafft ihr das und warum ist es für euch wichtig, einfach den Produktionsstandort Deutschland weiter zu festigen?
Erstens natürlich, weil wir in Deutschland sind. Also das ist einfach etwas, das hat schon mal so eine Eigendynamik. Ich möchte nicht ins Ausland ziehen, um dort günstiger produzieren zu können für einen Markt, der hier eigentlich stattfindet. Wir setzen darauf, dass genau diese Logik auch beim Kunden greift, mehr und mehr, dass dieser auch auf Industrieebene, so wie bei Lebensmitteln halt auch, dass man darauf achtet, dass man vielleicht nicht unbedingt irgendwie, weiß ich auch nicht, die Kiwi aus Chile kauft, sondern aus Rheinland-Pfalz, da gibt es nämlich auch Kiwis, dass man halt einfach schaut, wie konsumiert man, welche Werte setzt man. Und wir sind dem Standort Deutschland schon allein dadurch verpflichtet, dass wir hier die Arbeitsplätze haben, dass wir das Know-how hier haben, dass wir unsere gesamte Firmenkultur auf diesem Know-how aus der Automobilindustrie, aus der Zuliefererschaft hier aus der Region aufgebaut haben, sind wir hier verankert. Und wir setzen auch darauf eben, dass wir das auch mit einem längeren Atem schaffen als jetzt kurze, ich nenne es mal Störfeuer, ist vielleicht nicht das richtige Bild, aber über diese Aktionen, die jetzt auch aus Asien kommen, halt einfach mit ganz anderer Subventionspolitik, mit anderer Preispolitik, mit anderen Löhnen etc. und Lebenshaltungskosten halt sehr vergünstigt in den Markt zu kommen. Und das haben wir, das ist gar keine Frage. Und es wird Kunden geben, die sagen, ich muss auf die Mark oder auf den Euro schauen. Und da gebe ich nicht so viel aus. Sie müssen am Ende selbst entscheiden, aber wir bieten die Alternative dazu und ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit so verpflichtet, einfach da jetzt nicht uns dem zu ergeben, zu sagen, ja, woanders sind die Produktionskosten günstiger und deswegen gehen wir sofort dahin, weil wir Know-how abwandern, weil wir hier die Leistungsträger in der Industrie hier mit im Netzwerk haben und das sind für uns ganz wichtige Bausteine. Also ja, wir bleiben dem Standort treu.
Dankeschön. Das heißt, die Wege für den Service sind dann auch kürzer. Zum Beispiel.
Natürlich, ja klar. Also da ist ja alles dann gegeben. Also wir haben zum Beispiel eine 100%ige Reparierbarkeit und das können wir auch deswegen machen, weil wir hier zentral unseren Markt haben, weil wir hier zentral produzieren und ein Service-Netzwerk, ein sehr gutes in Europa, aufgebaut haben. Und so ist es halt auch keine Wegwerfmentalität, dass wenn wirklich mal Antriebe kaputt gehen, wenn sie halt aus Fernost kommen, dann ist halt oftmals es dann doch eher einem näher zu sagen, ich schmeiß das Produkt jetzt weg, anstatt dass ich es in den Produktionsstandorten wieder instand setze. Und das ist bei uns anders. Wir reparieren, wir tauschen Einzelteile aus, wenn mal was sein sollte. Und somit sind wir da in einer Kreislaufwirtschaft, die ihren Beitrag leistet.
Klingt gut. Okay. Super. Thomas, hast du noch was?
Ich bin glücklich.
Die Frage ist ja, ob da draußen noch Fragen sind. Ich bin ja immer gespannt nach einem Podcast, was ja immer so ein bisschen so ein Monolog ist. Man hört ja nicht, was die Leute noch für Fragen haben. Da wäre ich auch mal gespannt drauf.
Vielleicht müssen wir irgendwann mal auf live umstellen.
Das sehr gerne, genau. Also wir sind immer gern bereit. Ansonsten natürlich auch da gern die Einladung jetzt von meiner Seite, uns auf der Eurobike zu besuchen. Auch dort gibt es die Public Days neben den Business-Tagen und auch sonst sind wir über unsere Event-Online-Seite ist das ersichtlich, auf welchen Veranstaltungen wir überall zu finden sind. Tretet mit uns in Kontakt, tauscht euch mit uns aus, stellt uns kritische Fragen. Wir sind für euch da. Das kann ich nur noch mal als Angebot mitgeben.
Das Gleiche gilt natürlich für Journalistinnen und Journalisten, ne? Und natürlich. Creator.
Ja. Super. Also das sind ganz willkommene Kontakte. Natürlich.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank an dich.
Ja. Ja, sehr gerne.
Und bis zur Eurobike. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr dann
mal. Bis zum nächsten Mal und bis zur Eurobike. Genau, ich freue mich ganz. Dankeschön, Thomas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt noch zwei kurze Hinweise. Der Pressedienst Fahrrad unterstützt nicht nur vor der Messe mit Informationen. Das ganze Team steht auch während der Eurobike für Medienanfragen zur Verfügung. Für O-Töne, Ansprechpersonen bei Ausstellenden oder Hintergrundinformationen zu Themen. Alle Kontaktdaten stehen in den Shownotes oder auf pd-f.de. Und noch ein Hinweis auf eine ganz besondere Veranstaltung. Am Dienstag, dem 23. Juni, also einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Messe, veranstaltet der Pressedienst Fahrrad das Eurobike-Pressefrühstück. Dort gibt's Produktneuheiten, Brancheninnovationen, interessante Gespräche und frischen Kaffee. Im Anschluss daran folgt die offizielle Pressekonferenz des Veranstalters und danach der Medienrundgang mit Beiträgen von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Treffpunkt ist jeweils die Eurobike Stage in Halle 12.0. Einen Link zu allen Informationen gibt's natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns auf alle, die dabei sind.